Ja, heute mein Predigttext ist denn Johannes 5, Entschuldigung, Johannes 4, mein Zettel hat sich gerade vertauscht hier, die Frau am Brunnen, und ich möchte am Anfang mit uns beten. Für Jesus, mein Wunsch ist auch, dass nicht nur die Kinder und die Jugendlichen etwas heute mit nach Hause nehmen, sondern auch wir. Ich möchte bitten, dass du etwas in diesem Gottesdienst wirklich brauchst, um uns zu begegnen, uns dort abzuholen, wo wir sind, um uns dann da neu herauszufordern, Schritte mit dir gemeinsam zu tun. Danke, Herr. Amen. Ich lese Johannes 4, Vers 1. Da steht, den Pharisäern waren zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte aus Johannes, obwohl er nicht einmal selber taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus, der Herr, das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. So, erst einmal merken wir etwas, was es denn da wichtig war, damals wenigstens, heute hätte es eigentlich auch wichtig sein müssen, taufen. Eine ganz normale Geschichte, was auch eine Gemeinde erlebt, Menschen kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Nun, das ist schon ein bisschen länger her in dieser Gemeinde, wo wir getauft haben, leider. Wir haben einige Leute, die neu in die Gemeinde gekommen sind, von woanders her, und das ist auch schön, die haben sich woanders bekehrt und die haben ein geistliches Zuhause hier gefunden. Aber was uns fehlt, oder was mir auf jeden Fall fehlt, ist dieses Menschen von der Welt kommen zu der Gemeinde, erleben Heilung durch Jesus Christus, nehmen Jesus als Herr an und haben dann diesen Wunsch, Mensch, darf ich mich taufen lassen bei euch? Also, das wäre eine schöne Sache, wenn wir das erleben dürften, öfter und öfter. Jesus selbst hat nicht getauft, sondern nur seine Jünger. Und damals war nicht ein Wettlauf zwischen den Jüngern von Jesus und dem Johannes, aber von außen hin war immer wieder dieses Mensch, wer hat mehr? Darum geht es im Reich Gottes nicht, wer mehr hat. Im Reich Gottes geht es darum, dass überhaupt Leute zum Glauben kommen. Ich lese weiter. Sein Weg, also Jesus' Weg, führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinen Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Jesus war müde. Wow. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wurde Mensch, kam auf diese Welt und er wurde müde. Vielleicht waren wir auch schon mal müde. Vielleicht haben wir in den letzten Tagen ein bisschen Hitze erlebt. Gerade Nachmittag haben wir auch gedacht, jetzt einfach sich irgendwo hinsetzen, irgendwas dann Kaltes trinken und dann einfach die Seele ein bisschen bammeln lassen. Und das ist vielleicht, wie Jesus sich auch in dem Moment gefühlt hat. Pause. Einfach einmal sich ausruhen. Dort einfach zur Ruhe kommen. Vielleicht sich im Schatten von irgendeinem Dattelbaum dann setzen und warten. Warten, dass die Hitze ein bisschen vorbeikommt. Warten auf das, was als nächstes geschieht. Aber das Interessante ist, bei Jesus, obwohl er müde war, war er auch empfänglich für das, was Gott mit ihm vorhat. Obwohl er persönlich manchmal müde war, schwach war, hat er gerade in dem Moment immer wieder erlebt, wie Gott ihn gebraucht hat. Manchmal fühlen wir uns müde, manchmal fühlen wir uns schwach und sagen, Gott, du kannst mich gar nicht gebrauchen. Doch, gerade eben da möchte Gott uns vielleicht noch mehr gebrauchen. Weil nicht mehr unser eigenes Ich im Wege steht, unser eigenes Ego, das sagt, ich schaffe das ohne Gott. Sondern gerade in den Momenten merken wir tatsächlich, wie viel Gott durch uns hindurch wirken möchte, ohne unser eigenes Ego im Weg zu haben. Vers 7, da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. So, ich bin in den Vereinigten Staaten aufgewachsen und dort ist es, zumindest wo ich als Teenie aufgewachsen habe, regelmäßig 40 plus Grad im Sommer. Und der 40 plus Grad finde ich gerade eben noch ein bisschen heiß. Meine Frau findet 28 Grad schon heiß und ich bei 30 Grad finde es immer noch nett. Also das ist bis heute hin, also das ist nicht das ganz große Problem bei mir. Aber eine Sache haben wir auf jeden Fall damals gelernt, ist zwischen ungefähr 12 und 3 Uhr nachmittags versuchen, nicht unbedingt körperliche Tätigkeiten draußen zu machen. Also da ist es richtig, richtig, richtig heiß. Also, was tut man? Man verlegt diese körperliche Aktivitäten auf eine Abendstunde oder auf eine Morgenstunde. Und Wasser holen ist körperliche Tätigkeit. Also Wasser wiegt. Also heute, wir sind so verwöhnt. Ja? Wir gehen in die Küche, wir machen den Wasserhahn ein bisschen auf und es ist schön. Es ist total schön. Meine Frau kam gestern Abend von Missionsreise zurück aus der Slowakei. Sie hat dort auch mit Zigeunern gearbeitet. In manchen Dörfern, die sie haben, haben manche Leute immer noch kein frisches Wasser. Kein fließendes Wasser. Das heißt, man muss immer noch das holen. Das ist immer noch heute Arbeit. Also habt ihr Wasser schon geschleppt? Das Zeug wiegt. Und nun, mitten am Tag, kommt diese Frau dahin und holt Wasser. Im Grunde ungeeignet. Warum macht sie das morgens nicht? Mit allen anderen Frauen zusammen. Warum gerade in der Hitze des Tages kommt sie denn dahin? Da kommen wir gleich dazu. Dann tut Jesus etwas, was eigentlich nicht erlaubt war. Also wir haben eine gewisse Gesellschaftshierarchie. Wir haben den Juden ganz oben, die glauben, die sind Gottes Volk und glauben, dass sie die einzigen sind, die wirklich den richtigen Gott anbeten, und alle anderen liegen damit verkehrt. Und es gab zwar ein Mischlingsvolk, die halb Juden waren, das waren die Samariter. Und die Samariter waren sogar noch schlimmer als die richtigen Heiden, denn die haben versucht, das pseudomäßig, das irgendwie zu tun. Und da waren die Juden regelrot und sagten, das ist sogar noch schlimmer. Entweder ganz oder gar nicht, aber diese halbe Geschichten bloß nicht. Und viele, viele, viele Juden haben deshalb, wenn sie denn nach oben hingegangen sind, also stell mal vor, du möchtest von Braunschweig von mir aus rüber von mir aus nach Münster und dann musst du irgendwie durch Hannover fassen immer. Aber nein, Hannover ist doof, also dann geht man einen großen Kreis ringsherum, um nicht da durch hannoverische Territorium zu laufen. So haben die Juden das gemacht mit Samaria. Wenn sie von Jerusalem im Süden nach Nazareth im Norden, da war Samaria dazwischen, mussten sie einen großen Bogen in Kauf nehmen, um nicht durch diesen Gebiet durchzugehen. Denn die waren doof. Und nun war Jesus dort und er sprach diese Frau, diese Samariterin an. Erst einmal, der Jude spricht mit einer Samariterin und zweitens, ein Mann spricht mit einer Frau. Auch damals war das eigentlich tabu. Das tat ein Mann nicht, diese Frau um etwas zu bitten. Das war sehr, sehr, sehr unter seiner Würde. Eigentlich. Aber Jesus tut das. Er sagt denn da, gib mir etwas zu trinken. Interessant, keine Bitte, kein, der so freundlich wäre. Gib mir etwas zu trinken. Vers 8, die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samariten zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Jesus tut das, was häufig im Leben auch mit uns Christen passiert. Wir bringen ein Gespräch auf eine ganz neue Ebene, auch auf eine geistliche Ebene. Und wir haben ein paar Missionseinsätze auch gehabt in den letzten paar Wochen. Und da war interessant zu sehen, wie die Leute sofort ins Gespräch mit jemand kamen und sagten, ja, du musst dich bekehren, du musst wiedergeboren werden. Und sagt, ja, Inkarnation ist ein interessantes Thema. Ja, also, wir haben unsere Begrifflichkeiten und die verstehen ganz was anderes darunter. Ja, du musst dein Leben unter Herrschaft Jesu stellen. Ich bin kein König oder kein Ritter, also Herrscher. Also wir haben Begrifflichkeiten, womit der Welt da draußen wenig anfangen kann zuerst. Und ein bisschen haben wir das auch hier mit Jesus. Dass er anfängt, über etwas anders zu reden als über H2O, Wasser. Er spricht von einem lebendiges Wasser. Ein Wasser, was Leben bringt. Aber Herr, meinte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Willst du denn das Wasser, wie willst du das Wasser für mich hernehmen? kannst du etwas mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Also die Frau verstand die Frage, wie man halt eben normal in der Welt eine Frage über Wasser versteht. Wasser ist das, was aus dem Brunnen kommt. Und nicht ein geistliches Ding, was Gott uns geben möchte. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Also wir haben eine Frau, die aus irgendwelchen Gründen nachmittags oder Mittagszeit in der Hitze des Tages hinkommt, um Wasser zu schleppen. Sie kriegt ein Angebot, ein Flatrate für Wasser für ihr Leben und sie sagt, jo, das möchte ich haben. Nie wieder Wasser schleppen müssen. Aber Jesus hat endlich eine Quelle in der Hausmann, einen Wasserhahn angeboten. Er hat sogar mehr angeboten. Ein ewiges Leben. Ein Leben, wo es wirklich Fülle hat, was hier anfängt und was bis in der Ewigkeit hineinreicht. Das ist so wichtig und so schön. Aber das ist immer wieder die Frage, was ist denn für uns das Leben? Ich habe ein Gedicht mitgebracht, was das Leben ist. Eines Tages beschloss das Leben, eine Umfrage zu machen. Es wollte von allen nur eine Frage beantwortet haben, was ist das Leben? Die Kuh antwortete, das Leben ist grüne Gras. Die Eule antwortete, das Leben ist Nacht. Die Lerche antwortete, das Leben ist ein blauer Himmel. Der Schmetterling antwortete, das Leben ist Veränderung. Die Sonne antwortete, das Leben ist Energie. Das Wasser antwortete, das Leben ist Fließen. Die Steine antworteten, das Leben ist fest und beharrlich. Und der Friedhofswächter antwortete, das Leben ist der Anfang vom Ende. Und so ging es immer weiter und das Leben sammelte unzählige Antworten, von denen keine der anderen glich. Am Ende kamen alle Befragten zusammen und stellten nun dem Leben die Frage, was bist du nun? Da antwortete das Leben, all das zusammen und noch viel mehr. Was ist für dich das Leben? Was ist für dich dieses Lebenswasser? Ist es wirklich das Anfang vom Ende oder umgekehrt, wie der Friedhofswächter sagen müsste eigentlich, so das Beginn von allem, was danach geschehen wird? Das Leben mit dem Tod ist nicht aus, sondern ein Doppelpunkt, wo es dann weitergeht in der Ewigkeit. Und das ist das, was Jesus hier auch angedeutet hat. Eine Quelle, die bis in das ewige Leben hineinfließt. Und das Interessante ist, dass jeder von uns, jeder bekehrte Christ hat dieses lebendige Wasser in sich schon. Das lebendige Wasser soll aus uns herausfließen in dieser Welt hinein. Aber was ist passiert? Häufig sind unsere Brunnen verstopft. Also das Wasser ist da, der Heilige Geist möchte durch uns hinausfließen, aber irgendwas blockiert. Es kann Sünde sein, es kann Stolz sein, es kann schlechte Gewohnheiten sein, es kann Unvergebenheit sein. Unsere Brunnen sind immer wieder verstopft. Eine interessante Kriegsführung damals war es zu Zeiten von Abraham und von Zeiten von Jesus. Man hat ein Land erobert und das Erste, was man getan hat, waren die Brunnen vollzustopfen, zu vergiften und mit Steinen zuzumachen. Lebensquellen auch zu versiegeln, bedeutete auch, den Feind auch besser besiegen zu können. Was tut der Teufel immer wieder in unser Leben? Er möchte immer wieder diesen Quellen, diesen Brunnen unseres Lebens verstopfen. Und häufig lassen wir es zu. So wichtig, dass wir diese Quellen, dieses Herz, dieses, was in uns ist, wirklich immer wieder reinigen lassen, befreien lassen, nicht verstopfen lassen, durch irgendetwas, was das hindert, diesen Fließen des lebendigen Wassers. Und jeder von uns weiß vielleicht etwas in unserem Leben, wo wir sagen, oh Herr, vergib mir, oh Herr, da ist etwas. Oh Herr, da ist etwas, was dieses Wasser vergiftet oder dieses Wasser blockiert. Räum das weg. Mach das wieder frei, sodass dieses Wasser des lebendigen Lebens fließen kann. Vers 15, die Frau sagt, dann gib mir dieses Wasser, Herr, damit ich nie mehr Durst bin und nicht immer wieder herherkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus tut das, was auch wir immer wieder erleben können, wenn wir mit Menschen reden. Wenn wir mit Menschen reden und dabei auch in Verbindung mit Gott bleiben. Er gibt uns einen Impuls, ein Gedanke, ein Wort, irgendetwas, um diesen Mensch wirklich auch denn dort abzuholen, wo er ist. In diesem Fall war das dieses mit dem Ehemann. Nun, diese Frau kam nicht dahin, weil sie fünf Ehemänner schon hatte und den sechsten Mann, mit dem sie zusammen war, war nicht ihr Mann. Das von der damaligen Gesellschaft war nicht normal. Und damalige Gesellschaft war das ein Grund, diese Frau auch am Rande der Gesellschaft zu drücken. Deshalb war sie morgens nicht mit den anderen Frauen da. Sie war nicht angenommen. Sie war verstoßen. Sie war schlecht. Und diese schlechte Frau musste dann nachmittags hin, um das Wasser abzuholen. Und das, was Jesus tat, war, diesen Punkt anzusprechen. Diesen Punkt anzusprechen und zu sagen, lieber Fräulein, hier, da ist dein Brunnen verstopft. Da ist etwas in deinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Und sie war so offen und so ehrlich und sie hat diesen Punkt angesprochen und sagte, ich bin nicht verheiratet. Sie hat nicht gelogen, aber auch nicht die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir denn eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Diese Frau wendet eine ganz typische Taktik an, die ich immer wieder auch in geistlichen Gesprächen auch erlebt habe. Die lenken ab. Die lenken im Persönlichen ab und gehen hin zu etwas, was in der Welt passiert. So, Mensch, du brauchst Jesus, ja, das könnte sein. Und du hast in deinem Leben dieses und dieses, was in Ordnung gebracht werden muss, das könnte sein. Aber was mit den ganzen Kindern in Afrika, die noch nie von Jesus gehört haben? Was haben die Kinder in Afrika mit dir und mit mir jetzt mit diesem Gespräch zu tun? Oder hat Gott wirklich die Welt und 47 oder 7 Tage und 24 Stunden jeden Tag geschaffen? Also die lenken total ab von diesem Persönlichen. Und manche Leute sind gut da drin. Und auch diese Frau hat versucht, davon abzulenken. Denn sie war persönlich betroffen. Und persönliche Betroffenheit mögen wir nicht. Wir mögen es nicht, wenn jemand diese Wunde in unser Leben ein bisschen anfasst. Wir wollen es gerne zugedeckt halten. Wir wollen gerne, dass niemand das sieht. Wir wollen diese Maske aufrechterhalten. Und deshalb lenkt man ab und geht man woanders hin und sagt, ja, ihr Juden und wir Samariter und dann Gott und wo beten wir so an? Eine ganz globale Frage, was an sich eine gewisse Berechtigung hat, aber in dieser Situation, in diesem persönlichen Gespräch, so gut wie kaum Relevanz hat. Aber Jesus tut das. Er geht darauf ein und sagt, glaub mir, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Jesus nahm diese globale Gott, wird irgendwo angebetet und brachte es auf den Punkt. Der Vater im Himmel möchte mit dir eine persönliche Beziehung haben. Der Vater. Nicht irgendeine vage Gott, der Vater. Diese Frau hat es wahrscheinlich gar nicht zuerst richtig alles verstanden. Wie kann man Gott als Vater überhaupt begegnen? Wie kann man zu diesem majestätischen Schöpfer Himmel und Erde denn plötzlich diese innigen Papa, aber Vater denn so sagen? Gott hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Er hat uns geschaffen, damit wir ihm anbeten. Das einzige Mal, was ich bisher in der Bibel gefunden habe, wo Jesus gesagt hat, du musst etwas tun. Denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Er muss. Wir müssen erfüllt werden vom Geist. Wir müssen Gott in dieser Wahrheit auch leben und damit auch anbeten. Dazu sind wir geschaffen worden. Das ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist es nicht, viele Häuser zu haben. Unsere Bestimmung ist es nicht, viel zu arbeiten. Unsere Bestimmung ist nicht dieses oder jenes oder die Welt zu sehen. Unsere Bestimmung ist es, Gemeinschaft mit Gott zu haben und so in Wahrheit mit ihm zu leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Er wird uns schon alles erklären. Ist nicht schön, diese Selbsterkenntnis? Eines Tages kommt der Christus. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Ich bin. Jesus sagt, ich bin. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich geworden? Nun, als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete, aber keine fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Wisst ihr noch, Mann und Frau reden nicht miteinander. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leute zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Diese Frau war selbst noch nicht 100% überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Vielleicht. Aber er weiß alles über mich. Wie kann er sonst so sein? Komm. Ich liebe Leute, die neu bekehrt sind. Leute, die neu zum Glauben gekommen sind. Die schleppen jeden an in der Gemeinde. Komm mit. Ja, das musst du erleben, diese Prediger, da musst du diesen Hauskreis erleben, da musst du diesen Alpha-Kurs erleben, da musst du, komm mit. Und das ist so schön. Am Anfang habe ich auch viele Leute mitgeschleppt, ein paar sind auch geblieben. Manche haben gesagt, nee, Jason, danke, aber nee. Aber das ist einfach, weil man so begeistert ist davon. Und das, diese Begeisterung, dieses, ah, das ist toll, etwas in meinem Leben hat sich verändert, das soll bei dir genauso sein. Das wünsche ich für uns ganz neu. Wieder, dass diese Quelle, dieses lebendigen Wasser aus uns heraussprudelt. Und wir Leute einfach erzählen dürfen von dem Tollen, was wir erlebt haben. Dass wir begeistert sind von dem Ort, wo wir Gott anbeten können. Dass wir begeistert sind von unserem Hauskreis. Dass wir begeistert sind von unserem Gottesdienst. Komm mal mit, ich möchte euch etwas hier zeigen. Die Frau war begeistert und sagt, komm mal mit. Und einige Leute liefen dann auch den Jesus zu sehen. Inzwischen hatten ihm seine Jüngern zugeredet, Meister, iss doch etwas. Jesus sagte aber zu ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht, fragten sich die Jünger untereinander. Jesus war schon wieder auf diese andere Ebene. Er sprach schon wieder geistlich, wo die hier unten irdisch waren. Die Jünger waren bei Kohlenhydrate und Eiweiß und Fette und so weiter, aber Jesus war hier und sagte, hey, ich habe etwas. Mein Leben hat einen Sinn mehr als mein Bauch. Und es ist wichtig, dass ich das tue, was Gott auch von mir auch macht und gibt. Es war interessant, ich war neulich unterwegs und dann hat jemand gefragt, Mensch Jason, hast du heute Morgen gearbeitet? Es war Sonntag. Ich sage, nö. Ja, aber du hast irgendwo gepredigt. Ich sage, ah ja, stimmt. Also für mich war das nicht unbedingt Arbeit. Das war etwas, was ich gerne getan habe und was ich auch gerne tue. Das war nicht ein Last, wo ich sage, oh ja, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich was machen. Das war etwas, wo ich sage, oh ja, das war aber nicht Arbeit. Und auch, ich hoffe, dass wir auch immer wieder solche Momente erleben, wo wir etwas tun dürfen für Gott, wo wir sagen, ja, Herr, danke. Danke, dass ich das tun darf für dich und in deinem Auftrag. Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Wille erfülle und sein Werk zu Ende führen. Dazu hat er mich in diese Erde gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, in 4 Monaten beginnt die Ernte? Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu: Einer sät, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Anderen haben sich vor euch abgemüht, aber ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Auch wenn wir in diese Welt hineinschauen, mit Gottes Augen, werden wir etwas merken. Wir werden merken, dass viele Menschen einen Hunger haben, Gott in seiner Herrlichkeit zu erfahren. Die Menschen haben wirklich einen Hunger danach, etwas Übernatürliches zu erleben. Die Leute haben eine tiefste Sehnsucht in ihrem Herzen, wo sie merken, dass es nicht gestillt werden kann, nur mit Geld oder Familie oder Urlaub oder irgendwelche Dinge an Anerkennung. Da ist mehr, was irgendwie da ist. Ich wurde geschaffen für mehr. Und die suchen in alle verschiedenen Richtungen, um dieses Loch zu füllen. Leider sehr selten in der Kirche. Noch seltener in einer Freikirche. Aber wenn Gott uns, genau wie Jesus hier gebracht hat, uns am richtigen Moment, am richtigen Fleck hinsetzt und wir sagen ein Wort von Gott, gib mir bitte was zu trinken, kann Gott das benutzen, um die Leute dahin zu bringen, dass sie über geistliche Dinge nachzudenken. Aber sind wir dafür offen, auch wenn wir müde sind? Sehen wir die Ernte da draußen? Oder sehen wir nur harte Boden? Sehen wir nur Unkraut? Oder sehen wir wirklich, wie Gott viele, viele Menschen für sich gewinnen möchte? Zum Schluss, viele Leute aus Sichar glaubten alleine deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatten. Dieser Mann weiß alles, was ich getan hatte. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihm alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu den Frau: Jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du von uns erzählt hast. Wir glauben ihm jetzt selbst. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter dieser Welt, der Messias. Es gibt keine Enkelkinder bei Gott. Das heißt, wenn ich glaube, ist es gut und wichtig. Meine Kinder glauben am Anfang, wenn sie klein sind, auch an meinen Gott. War halt eben sie zu der Gemeinde mitgeschleppt worden. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr glauben, weil ich glaube, sondern die glauben, weil sie selbst glauben. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig für Kinder, das ist ganz wichtig für Ehemänner, das ist ganz wichtig für andere Leute, die wir als Freunde manchmal auch mitbringen. Dass sie nicht nur an diesen Gott glauben, weil sie dich gerne haben, sondern weil sie selbst eine persönliche Beziehung haben. Und das ist das, was passiert ist. Wichtig ist es, Leute mitzuschleppen, genau wie diese Frau das getan hat. Komm mit, komm mit, komm mit. Und wir dürfen auch sagen, komm mit. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo jeder persönlich entscheiden muss, ja, ich glaube. Ich glaube nicht, weil meine Ehefrau glaubt, ich glaube nicht, weil mein Vater oder Großvater geglaubt hat, sondern ich glaube, weil ich persönlich diesen Weg mit Jesus gehen möchte. Was nehmen wir mit? Wir nehmen hoffentlich mit, dass Jesus, dass Gott uns gebrauchen kann, auch wenn wir müde und schwach sind. Wir nehmen mit, dass wir häufig im Gespräch mit Menschen über geistliche Themen ein bisschen aufpassen müssen, dass sie uns verstehen. Denn ihr Vokabular ist häufig ganz anders belegt als das, was wir meinen. Wir nehmen mit, dass wir immer wieder auf Gottes Stimme hören dürfen und Leute auch ansprechen dürfen auf geistlichen Themen, auch im Alltagssituationen. Wir nehmen mit, dass wir Leute auch mitbringen dürfen und erzählen dürfen, dass Gott denn wirklich der Herr ist. Wir nehmen mit, dass Gott auch im Gespräch mit Menschen manchmal zu uns redet und sagt, sprich diesen Punkt an. Hey, bring deinen Ehemann mit. Er ist kein Ehemann. Stimmt. Da war mehr. Gott möchte uns diese Impulse auch geben im Gespräch. Wir nehmen mit, dass wir Quelle des Lebens haben in uns. Und leider ist diese Brunnen manchmal verstopft. Aber dass Gott möchte gerne diese Verstopfung aus dem Brunnen wegnehmen, dieser Müll, dieses Zeug, was da ist, diese Vergiftung, was vielleicht Unvergebenheit ist oder Groll in unser Herzen. Er möchte gerne, dass dieser Wasser hindurchfließen kann, um viele anderen auch zum Segen werden. Und wir nehmen mit, dass es reicht nicht nur, wenn ich glaube, weil jemand anders glaubt, sondern weil ich persönlich selbst glauben muss und darf. Ich bete noch einmal mit uns. Jesus Christus, diese Geschichte von dieser Frau, wie du sie begegnet hast am Brunnen, hat mich immer begeistert. Und ich danke dir immer wieder neu dafür, dass du in mein Leben hineingekommen bist, weil jemand mich angesprochen hast. Danke, Herr, dass du mich immer wieder mal auch benutzt und gebraucht hast, um anderen von dir zu erzählen. Und ich möchte bitten, Jesus Christus, dass du ganz neu auch durch uns hier wirkst. Dass da, wo die Brunnen verstopft sind, wo da Dinge im Wege sind, dass du sie einfach neu freiräumst, durchspülst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung. Und lass diesen Quellen deine Gnade und deine Liebe durch uns hinaus in diese Welt fließen. Darum bitte ich, Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen.